Nadja Meier, Matching-Punkte. Bis Freitag, hatte er gesagt. Er hatte nicht wie sonst immer bis später gesagt, was Marie jedes Mal aufs Neue irritierte, denn es stimmte nicht, bisher jedenfalls nicht. Aber heute war Freitag. Dann würde Freitag gewesen sein und damit alles anders. Seit sie beschlossen hatten, sich zu treffen, in echt, hatte sie gesagt, live, hatte er gesagt, bekam ihr Leben wieder eine Richtung. Sie schlief, sie aß und atmete auf den Freitag hin. Die ungeöffnete Post, die Bücher und Zeitschriften, die sich seit Monaten auf dem Boden stapelten, die Pullover, Blusen und Röcke, die statt im Schrank auf dem Sofa, im Bad und inzwischen auch auf dem Küchenstuhl lagen, das Geschirr, der Müll, die leeren Flaschen, alles fand allmählich wieder wie von selbst seinen Platz. Die Tage, die sich zuletzt nur noch dunkel und abgewetzt anfühlten, würden wieder leicht und hell werden. Sie würden glänzen vor Zuversicht und Glück. Ja, auch vor Glück. Da war Marie ganz sicher. Sie räumte den Tisch ab. Auch dies fiel ihr im Hinblick auf den Freitag wieder leicht, stellte ihr Glas in die Spüle und öffnete das Fenster. Im Hof spielten Kinder. Ein Mädchen sammelte Kastanien und stopfte sie in die Taschen seiner Jacke. Jedes Mal, wenn es sich bückte, um eine neue aufzuheben, fielen 2, 3 Kastanien aus den prall gefüllten Jackentaschen. Dabei merkte es gar nicht, dass es immer wieder Kastanien aufsammelte, die es zuvor bereits in seine Taschen gestopft hatte. In der Einfahrt küsste sich ein junges Paar. Die Herbstsonne warf eine langgezogene Version ihrer Umarmung in den Hof, wo die Kastanien zwischen goldgelbem Laub lagen. Schon bald, dachte Marie, werden auch wir dort stehen. Wir werden uns in der Einfahrt verabschieden. Wolf wird dabei meinen Kopf in beiden Händen halten und mir ruhig in die Augen schauen. Er wird mir das Haar aus dem Gesicht streichen, vielleicht vorsichtig eine Wimper von meiner Wange pusten. Dabei werden wir beide die Augen schließen und uns etwas wünschen, wie Paare das eben machen. Marie fiel ein, dass sie gar nicht genau wusste, welche Farbe seine Augen hatten. Einmal abgesehen von Liebe und Zuneigung. Was sind die Hauptgründe für Ihren Wunsch nach Partnerschaft? Bis Freitag, hatte er gesagt. Es lag immer etwas Raues in seiner Stimme, als sei er heiser. Marie mochte das. Wenn ihr Gespräch sich dem Ende zuneigte, stellte sie ihm oft einfach noch eine Frage, irgendeine Frage, damit sie seine Stimme länger in sich aufnehmen konnte, so wie man an Herbsttagen die letzten Sonnenstrahlen in sich aufnahm. »Was siehst du von deinem Fenster aus?«, fragte sie dann. Oder »Hast du schon mal ein Auto mit Rechtssteuerung gefahren?« Oder »Fragst du dich auch manchmal, warum es in Flugzeugen keine Fallschirme, dafür aber Schwimmwesten gibt?« Manchmal konnte sie am Telefon seinen Bartschatten hören. Dies waren die Momente, in denen sie sich ihm ganz nah fühlte. Sie stellte sich dann vor, wie sie zärtlich seinen Nacken berührte, mit den Fingern diese kleine Vertiefung zwischen Schädel und Wirbelsäule kurz unterhalb des Haaransatzes suchte, wo die Haut besonders zart war und ihn dort küsste. »Was machst du gerade?«, wollte er immer wissen. Nachdem diese Frage sie mehrmals in Verlegenheit brachte, hatte Marie begonnen, eine Liste mit interessanten Tätigkeiten anzulegen. »Marie Callas hören.« »Callas hören. Eine Kaninchenpastete zubereiten.« Gedichte von Ben lesen, Blumen auf dem Balkon umtopfen, im aktuellen Ausstellungskatalog von Andreas Gursky blättern, durch den Regen laufen. Es sollte alles so normal wie möglich, aber doch auch irgendwie interessant klingen. Es machte Marie Spaß, sich diese Dinge auszudenken, und sie war überrascht, wie bunt und abwechslungsreich ihr Alltag hätte sein können. Tatsächlich aber wartete sie auf seine Anrufe. Und darauf, dass endlich etwas passieren würde in ihrem Leben. Genau genommen saß Marie seit Monaten in einem riesigen Wartesaal, in dem die Zeit nur sehr langsam verging. Sie kannte inzwischen jedes Detail der Maserung des Holzes, aus denen die Sitzbänke gefertigt waren. Sie wusste, wie viele Bodenfliesen es in der Halle gab und auch, wie viele helle, wie viele dunkle und wie viele mit einem Riss. Und sie war bestens vertraut mit den Bewegungen des Sekundenzeigers der gewaltigen Wanduhr, der immer kurz innehielt, bevor er mit einem Ruck die nächste Runde begann. Während sie erneut die Zigarettenkippen zählte, die in der Halle lagen und die Anzahl der Filterzigaretten mit der Zahl der Filterlosen verglich, vergaß sie gelegentlich für einen Augenblick, worauf sie eigentlich wartete. Was glauben Sie, könnten Menschen, die Sie gut kennen, am ehesten über Sie denken? Linda war die Einzige, die von Wolf wusste. Sie trafen sich am Nachmittag in dem kleinen Café in der Domstraße. Hier schien die Sonne auch im Oktober noch auf die wenigen Tischchen, die draußen standen. »Stell dir vor, er trägt Socken mit Comicfiguren«, sagte Linda, während sie in ihrem Milchkaffee rührte. »Oder er hat sein Handy in so einer spießigen Tasche am Gürtel.« »Andreas hat ein Tattoo und du kannst Tattoos nicht ausstehen«, entgegnete Marie. »Das ist was anderes. Außerdem ist es ein kleines Tattoo, ein sehr kleines.« »Andreas hört im Auto Simple Minds«, machte Marie weiter. Im Studium hatten Linda und Marie sich geschworen, dass sie niemals etwas mit einem Typen anfangen würden, der ein Tattoo hatte, der Simple Minds hörte oder dem Haare auf dem Rücken wuchsen. Sie rückten ihre Stühle aus dem Schatten. In einer halben Stunde würde die Sonne ganz hinter den Häusern verschwunden sein. Linda spielte mit ihrem Handy. Sie streichelte das Display, als hielte sie etwas sehr Kostbares in der Hand. »Vielleicht ist er militanter Vegetarier«, fuhr sie fort. »Oder er kniffelt gerne.« »Er macht was?« »Ja, vielleicht hat er auch einen Ordnungsfimmel.« Linda kickte eine Kastanie weg. Sie blieb auf dem Asphalt neben dem Reifen eines parkenden Autos liegen. Mit ihrem großen, hellen Fleck sah sie aus wie ein unförmiger Zehennagel. »Vielleicht hat er auch ungepflegte Füße.« Lindas rotes Haar leuchtete in der Sonne. »Oder er hängt beim Essen die Zunge so komisch raus wie der Typ neulich in der Pizzeria.« Linda streckte ihre Zunge so weit es ging heraus und leckte den Rand ihrer Tasse ab. Lindas Mutmaßungen machten Marie nervös. Sie nahm ihr das Handy aus der Hand. »Wie oft habt ihr eigentlich schon telefoniert?« »So ungefähr 358 Mal.« Es waren ganz genau 358 Mal. Die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter nicht mitgezählt, denn Marie führte darüber eine Liste. »Was? Und wie lange kennt ihr euch schon?« »Ein knappes Jahr.« Eine Taube näherte sich ihrem Tisch. Marie zuckte mit dem linken Fuß, aber die Taube hüpfte flink zur Seite. Sie warf mit einem Stück Würfelzucker nach dem Vogel. Die Taube öffnete ihre Flügel kurz, tippelte in Richtung Bordsteinkante, beäugte Marie schräg von unten und machte sich an einem Papier zu schaffen, das auf dem Gehweg lag. Ihr Matching-Ergebnis ist trotz zahlreicher Unterschiede vielversprechend. Sie sollten unbedingt Kontakt aufnehmen.
Ich hatte gestern einen komischen Traum. Ich gehe über eine Brücke. Das Geländer dieser Brücke ist übersät mit Vorhängeschlössern in allen Größen. Ein wildes Gewuche aus farbigem Metall. Solche Liebesschlösser, wie es sie auch am Eisernen Steg gibt. Ich bin etwa auf der Mitte der Brücke, als ein Paar gerade ein dickes rotes Schloss anbringen will. In diesem Moment kracht die Brücke unter der Last der vielen Metallschlösser zusammen. Erst biegen sich die grünen Eisengeländer, dann reißt wie in Zeitlupe in der Mitte der Asphalt auf, weil die darunterliegenden Träger gebrochen sind. Das Paar rutscht mitsamt seinem unangebrachten Schloss in die Tiefe und ich mit ihnen, direkt in den eiskalten Fluss. Als eine Möwe auf einer Eisscholle an mir vorbeitreibt, wache ich auf. Linda zuckte mit den Schultern. Träume sind so. Weißt du, was auf dem Schloss stand?
Keine Ahnung.
Marie und Wolf?
Nein, Bananen und Magerquark.
Linda schaute Marie fragend an. Dann prusteten beide los. Im Mai hatten sich Marie und Wolf schon einmal verabredet. Seine Mutter sei plötzlich krank geworden, erklärte er später, und er habe kurzfristig nach Innsbruck fahren müssen. Ein Mann, der sich um seine kranke Mutter kümmert, kann kein schlechter Mensch sein, dachte Marie damals.
Wenn er es nicht ist, ist es ein anderer, meinte Linda jetzt. Irgendwo auf dieser Welt läuft sie genau in diesem Moment herum. Die Liebe deines Lebens. Er sitzt vielleicht auch gerade in einem Café und plant mit einem Freund den nächsten Skiurlaub. Oder er erzählt seinen Kollegen einen Witz.
Vielleicht fliegt er auch gerade nach Chicago zu einem wichtigen Termin.
Meinst du wirklich?
Na klar, alles ist möglich. Ihr müsst euch nur noch finden.
Linda reckte ihr Gesicht in die Sonne und schloss die Augen.
Ich mag keine Typen, die Witze erzählen.
Marie löffelte die letzten Milchschaumreste aus ihrer Tasse.
Wenn sie einander mit Toleranz begegnen, werden sie eine harmonische Beziehung aufbauen können.
Denkst du, dass er diesmal kommt? Fragte sie unvermittelt und ohne ihren Blick von der Tasse zu wenden.
Die Frage war nicht direkt an Linda gerichtet, eher an die leere Tasse mit den Resten von Milch und Kaffee. An die Bäume auf dem Platz gegenüber, an die Kastanie, die aussah wie ein hässlicher Fußzeh. An den Tisch, die Taube, den langen Schatten, den der Bistrostuhl auf die Straße warf, und den Zuckerwürfel, der unter dem Tisch glitzerte.
Viel lieber wäre es ihr gewesen, sie hätten sich in einer Kneipe kennengelernt oder an der Kinokasse
oder im Zug.
Sie glaubte an den Zufall. Sie wollte nicht suchen. Sie wollte, dass die Liebe sie traf wie ein Blitz und nicht wie das Ergebnis von Matching-Punkten.
Mein Großvater hatte über 20 Jahre lang ein Verhältnis.
Linda begann wieder mit ihrem Handy zu spielen.
Ich glaube schon, dass er meine Großmutter liebte, aber dieser anderen Frau schien er regelrecht verfallen zu sein. Sie war nicht mal besonders hübsch und mindestens 10 Jahre älter als er.
Er lernte sie kennen, als er meine Großmutter im Krankenhaus besuchte. Sie war die Oberschwester. Später ist sie an Krebs gestorben. Mein Großvater ist nach ihrem Tod jede Woche zum Friedhof gegangen. Er hat irgendwelche Wörter auf kleine, flache Steine geschrieben und sie dann auf ihr Grab gelegt. Das hat meine Großmutter einmal gesehen. Da ist dann alles aufgeflogen. Aber die beiden sind trotzdem zusammengeblieben.
Warum macht man sowas?
Linda zögerte.
Weil es Liebe ist?
Oder weil man nicht anders kann?
Kommt vielleicht am Ende auf dasselbe heraus.
Marie beobachtete am Nebentisch zwei Männer in grauen Arbeitsanzügen. Der ältere von beiden hatte 2 schiefe Buchstaben auf seinen Unterarm tätowiert. Er rührte geräuschvoll in seiner Tasse und redete laut.
Dann sieh so, soll ich deine Nummer löschen?
Hast du gesagt?
Nein, hat sie gesagt, verstehst du?
Ich sage, so oft treffen ist nicht gut für mich, verstehst du?
Hast du gesagt?
Ja, hab ich gesagt.
Dann sieh, soll ich deine Nummer löschen?
Hast du gesagt?
Nein, das hat Susanne gesagt.
Sein Handy klingelte.
Warum glauben Sie, haben Sie den richtigen Partner noch nicht gefunden?
Die Sonne war jetzt endgültig verschwunden und es wurde kühl. Marie und Linda zahlten und gingen Richtung Park. Marie fiel ein Paar auf. Der Mann war dunkelhäutig, hatte einen kleinen schwarzen Lederhut auf und einen hellblauen Anzug an. Dazu trug er ein orangefarbenes Hemd. Vor sich hielt er einen Topf mit einer Palme. Die Frau, die ihn begleitete, trug ein hellblaues Kleid und eine orangefarbene Lederjacke. Auf ihrer Wange breitete sich ein dunkler Fleck aus, der fast bis zum Auge reichte und Marie an eine Insel erinnerte.
Vielleicht, dachte Marie, liebte die Frau diesen Mann so sehr, dass sich sogar die Farbe ihrer Haut allmählich an seine anpasste.
Sie schaute den beiden nach. Die grünen Wedel der Pflanze ragten weit über den Kopf des Mannes und wippten wie der Sicherheitswimpel an einem Kinderfahrrad.
»Ich kannte mal jemanden«, lachte Linda und hakte sich bei Marie ein, »der hat immer, wenn ich etwas erzählt habe, meine Sätze fertig gesprochen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe irgendwann angefangen, mir mitten im Satz ein unerwartetes Ende auszudenken und komische Wörter zu benutzen«, nur damit er daneben lag. Das konnte nicht gut gehen.
Marie musste an Tom denken, ihren ersten Freund. Sie fuhren nach Sizilien, hatten kaum Geld, schliefen am Strand und liebten sich in dem alten, unbequemen grünen Passat, den Tom von seinen Eltern zum Abitur bekommen hatte. So fühlt sich Glück an, hatte sie damals gedacht. Und trotzdem gewusst, dass sie Tom irgendwann verlassen würde. Weil sie nicht glauben konnte, dass das schon das Glück, ihr ganzes Glück, hatte sein sollen.
Aufgrund ihrer beider Vorlieben und Gewohnheiten wird es in ihrer Partnerschaft niemals langweilig.
»Hast du das mit der Zahl eigentlich herausbekommen?«, fragte Linda zum Abschied. Als Marie und Wolf auf dem Partnerportal zum ersten Mal Kontakt miteinander aufnahmen, hieß Wolf noch »Handsome 69«.
Bis heute war Marie nicht sicher, ob die Zahl für sein Geburtsjahr, eine sexuelle Vorliebe oder für irgendetwas anderes stand. Eigentlich war es ihr auch egal. »Ist sein Geburtsjahr«, sagte sie und küsste Linda auf die Wange. »Vielleicht steht er ja gleich im Supermarkt an der Kasse hinter dir.«
»Wer?«
»Na, dein Traummann. Vielleicht triffst du ihn, während du darauf wartest, dass dieser Wolf kommt.« Marie war sicher, dass nichts geschehen würde, weil nichts geschehen konnte, solange sie wartete. Als sie nach Hause kam, kontrollierte sie als erstes den Anrufbeantworter. Er blinkte nicht und sie beschloss, dies für ein gutes Zeichen zu halten. Wolf würde um 8:45 am Hauptbahnhof ankommen. Da Marie keine Postleitzahl angegeben hatte, waren ihr nach der Anmeldung auf dem Partnerportal insgesamt 931 Vorschläge angezeigt worden. Darunter ein Tierarzt aus Flensburg, ein IT-Manager aus Überlingen, ein Diplom-Ingenieur Landespflege aus Aachen und ein Akademiker in leitender Position aus Dresden. Fein säuberlich sortiert nach sogenannten Matching-Punkten. Aus irgendeinem Grund fing sie ganz hinten an, so wie sie auch den Spiegel jede Woche von hinten zu lesen begann. Ganz hinten waren die Männer, mit denen es am wenigsten Übereinstimmungen gab. Vielleicht war das ein Fehler, überlegte Marie. Wolf war der Vorletzte. Die größte Übereinstimmung gab es bei Pragmatismus. Hier hatte Marie 91 und Wolf 85 Punkte. Bei allen anderen Merkmalen sah es schlechter aus. Besonders der Aspekt seelische Energie, unter dem Marie sich nicht wirklich etwas vorstellen konnte, war auffällig. Hier hatte sie 123 Punkte, Wolf jedoch nur 61.
Welche Rolle spielt Sexualität für sie in der Partnerschaft?
Es war bereits dunkel, als Marie die belebte Bahnhofshalle betrat. Eine riesige Leuchtreklame tauchte den Bereich vor der Anzeigetafel in warmes Licht. Der Zug aus München würde an Gleis 9 ankommen und hatte keine Verspätung. Es roch nach dünnem Kaffee, nach Backwaren, heißen Würstchen und Metall. Marie mochte Bahnhöfe. Die großen Abschiede, das Wiedersehen, Taschentücher und Rosen, Tränen und Lachen, die Eile, der Übergang. Das Warten, das hier ständig zwischen Zuversicht und Vergeblichkeit hin und her pendelte. Marie schaute auf die Uhr. Vielleicht würde Wolf genau in diesem Moment auch auf die Uhr schauen. Marie ging noch rasch in die Bahnhofsbuchhandlung. Um sich abzulenken, nahm sie ein englisches Musikmagazin aus dem Regal. Direkt neben ihr stand ein Mann in einer braunen Wildlederjacke, seine Tasche stand auf dem Boden zwischen seinen Füßen. Er blätterte in einem Pornoheft. Verstohlen beobachtete Marie, wie der Mann in aller Ruhe die Fotos in dem Heft inspizierte und hatte große Lust, ihn dabei zu stören. Sie wunderte sich über dieses Gefühl, legte das Musikmagazin weg und verließ die Buchhandlung. Die Türen des Zugs öffneten sich mit einem lauten Zischen. Marie beobachtete eine arabische Familie, die unzählige Kisten und Koffer aus dem Zug auf den Bahnsteig wuchtete und damit sofort den Zorn der Mitreisenden auf sich zog. Ein älterer Mann stolperte fast über einen langen Gegenstand, der eingewickelt in Plastikfolie zwischen den Gepäckstücken auf dem Bahnsteig lag. Jeder konnte Wolf sein. Ein dunkelhaariger Mann im blauen Parker kam jetzt in langen Schritten auf Marie zu. Er hatte eine kleine Reisetasche dabei. Zwischen den Griffen der Tasche lag zusammengerollt eine Zeitschrift. Marie meinte, das Magazin der Süddeutschen Zeitung zu erkennen. Sie blickten sich an. Der Mann hielt kurz inne und lächelte. Zumindest kam es Marie so vor. Dann ging er weiter. Sie schaute ihm nach, bis er im Gewimmel verschwand. Auf dem Heimweg entdeckte sie in der U-Bahn den Mann aus der Bahnhofsbuchhandlung. Während er telefonierte, beobachtete er sich in der spiegelnden Fensterscheibe, strich sich über das Haar und zupfte am Kragen seiner Jacke. Er trug einen schmalen Ehering und eine große sportliche Armbanduhr. Wahrscheinlich fuhr er jetzt nach Hause in sein langweiliges, sauberes Leben, dachte Marie. Der Mann stieg erst an der Endhaltestelle am nördlichen Stadtrand aus. Sie folgte ihm durch die Dunkelheit bis zu einer Reihenhaussiedlung. Obwohl in der Straße auf beiden Seiten Bäume standen, war nirgendwo auf den Gehwegen Laub zu sehen. In einer Einfahrt stand ein Eisenkorb voller Kastanien. Der Mann steuerte auf einen der Vorgärten zu. Der Bewegungsmelder tauchte den Eingang in grelles Licht. Marie konnte sehen, wie die Tür aufging und ein kleiner Junge heraussprang. Jetzt stellte der Mann seine Tasche auf den Boden, ging in die Knie und breitete seine Arme aus. In der Küche rechts neben der Eingangstür war Licht. Hinter den Kräutern auf der Fensterbank hantierte eine Frau. Marie überkam plötzlich eine eigenartige Sehnsucht nach dampfenden Töpfen, nach dem Duft von Tomatensoße, nach hässlichen Topflappen, nach Geschirrklappern und langweiligen Fragen. Wie war dein Tag heute? Hast du in der Werkstatt angerufen? Haben wir noch Senf? Nach Streit um den Abwasch und nach flüchtigen Alltagsküssen. Vielleicht, überlegte Marie, nistete sich das Glück mit Vorliebe in Reihenhaussiedlungen ein. Sie machte sich auf den Heimweg. An der Einfahrt, wo der Korb mit den Kastanien stand, zögerte sie kurz, nahm eine der glänzenden braunen Früchte heraus und steckte sie in ihre linke Jackentasche. Der Bewegungsmelder leuchtete noch, als Marie bereits in die nächste Straße einbog.